Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, genauer gesagt der 8. Ausgabe vom Schaubefehl-Podcast, eurem Film-Podcast voller Trash-Perlen und Hollywood-Blockbuster. Bei mir natürlich mein Freund, der gute Matze.
Hallo.
Und wir haben uns trotz Temperaturen, die eher an diverse Höllenbesuche erinnern, zusammengefunden. In einem schattigen Raum mit Kaltgetränken, die nicht alkoholischer Natur sind, weil das endet leider immer böse, relativ schnell böse bei den Temperaturen.
Ja, das ist auch. Wir haben uns länger nicht mehr ohne Bier getroffen. Das verwirrt mich jetzt auch gerade so ein bisschen.
Das stimmt. Alles mal was Neues.
Ja, öfter mal was Neues.
Öfter mal was Neues. Ja, also nachmittags was haben wir jetzt 3, bei den Temperaturen muss man noch keine Kalthopfenschorle zu sich nehmen, glaube ich.
Nicht? Also kann man
machen, aber wie gesagt, wir haben die letzten Tage, am Freitag zum Beispiel, zusammen getrunken und man merkt halt doch, dass bei Temperaturen reichen nur wenige Biere, um schon mal den Kopf in diverse Richtungen drehen zu lassen.
Ich bin Samstagmorgen aufgewacht, aber echt so, okay. Wer hat dir jetzt mit dem Vorschlaghammer dagegen gescheppert?
Ja, und du bist vor allem
ich war
5 Stunden vor mir weg gewesen. Ja, es war sehr witzig. Der gute Chris aus unserem Podcast Bubble Versum war zu Gast hier von Devils and Demons und True Crime Germany und Co. Ein guter Buddy. Und ja, dementsprechend hat er quasi alles, was er in Hamburg irgendwie kennt, gesammelt, hat einen Spruch gelassen, einen Zauberspruch und uns alle gesammelt. Hat sogar funktioniert, es waren wirklich alle da, die eingeladen. Das war sehr mysteriös. Was klappt nicht mal, wenn man sich selber irgendwas hier im kleinen Kreis plant. Ja. Deswegen sind wir dann fröhlich auf die Schanze hier in Hamburg gegangen und haben ein paar Bier vernichtet. Ja, und du musstest hier arbeiten. Ja. Und deswegen war es ja doch relativ zeitig weg. Und wir haben dann wirklich noch bei deinem guten Freund Sascha, von der Welle Nerdpool sind wir bei ihm auch eingekehrt, beziehungsweise bei seiner Freundin.
Ich würde sagen, bei ihm wäre ein bisschen ätzend gewesen, weil er wohnt im 5. Stock.
Genau, also bei seiner Freundin, weil die wohnt direkt auf der Schanze. Und haben uns dann danach, wir wollten eigentlich draußen sitzen, aber wir saßen nicht mal 5 Minuten draußen in seinem Hof. Und dann ging das Fenster war schon offen, aber da kam so ein Typ ans Fenster im Feinripp so, wenn jetzt nicht sofort Ruhe ist, rufe ich die Polizei. Mein Baby schläft. Da dachte ich mir, dann ziehe ich mit dem Baby auf die Schanze und lasse das Fenster hoffen, weil dann wirst du dich wahrscheinlich alle 3 Minuten beschweren dürfen.
Oder mach kein Baby auf der Schanze.
Mach kein, das wusste Sascha, sie sind da hingezogen mit Kind. Die haben was gesucht.
Dümmste Idee.
In schöner, ruhiger Lage, mit für Babys geeignet.
Ja, klar.
Sternschanze.
Ja.
Ja, wo jeden Abend Besoffene durchtorkeln und ja.
Geil.
Geiler Typ.
Wo einfach mal auch die Steine tief fliegen.
Ja, wo alles, wo die Wasserwerfer noch tief fliegen.
Ja.
Ja, jedenfalls hat er uns dann 2-mal ermahnt und meinte dann, ich rufe jetzt die Bullen und dann wollte natürlich auch jetzt da nicht Saschas Freundin irgendwie Ärger machen. Und dann haben wir das Ganze noch nach oben verlegt in die Küchenparty.
Geil.
War auch geil dann wie mit wie viel waren wir noch? 3, 2, 4, 5, 6, 7 Leute oder so. Und dann in der
WG-Küche.
In einer 6 Quadratmeter WG-Küche, es war sehr angenehm. Nein, das war sehr witzig. Aber zu Hause waren wir irgendwann gegen 4:30 und aufgewacht sind wir um kurz nach 12, aber auch nur, weil es zu heiß war. Und wir hatten beide, also Chris hat bei mir gepennt, und wir hatten dann beide einen sehr, 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 sehr großen Schädel.
Kannst bei den Temperaturen auch einfach nicht lange pennen. Das ist so.
Das ist das Problem. Ich bin halt ständig aufgewacht, weil du nicht ausschlafen kannst. Und dann halt mit Kater, klar, ne? Also wir sind dann irgendwann, also Chris muss dann zum Zug und ich wollte dich auch alleine losziehen lassen, dann bin ich halt mit und dann sind wir wirklich echt so wie Zombies, haben so an der Ecke am Kiosk irgendwie noch eine Cola, irgendwie eine kalte reingezogen und dann echt so einfach mit schwerem Kopf im Bus so. Kurz vorher waren wir noch hier um die Ecke. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, haben wir so einen Uncut-Filmstore, also so ein typischer Börsenladen. Also
gehen hier?
Ja, sag ich mal, die Ecke haben wir auf der Gärtnerstraße, Vinal Virulent oder so. Wenn du da reingehst, das Erste, was du siehst, ist so ein Pappaufsteller von einer nackten Tussi aus einem Pornofilm irgendwie.
Ja, geil.
Und ansonsten haben die aber halt wirklich nur, also das ist halt, da steht halt alles. Also wirklich nur beschlagnahmte Filme, einfach frei rum und du hast keinerlei Beschränkungen oder so. Und du gehst einfach rein und läufst auch direkt auf irgendwelche Splatterfilme zu. Und an sich cool, aber natürlich, also die haben halt, das sind halt so Börsenpreise. Du zahlst dann schon für dein Evil Dead Extended, hier der neue jetzt, das Remake, Extended Media Book zahlst du halt 50 Euro.
Boah.
An solche Preise haben die halt. Aber Chris stöbert ja gerne. Und
hat er zugeschlagen bei irgendwas?
Nee, wir haben dann wirklich nur kurz, weil er zum Zug musste, wollten nur mal kurz rein, ob er irgendwas schnell erblickt auf die Schnelle. Aber ja, das ist auch so cringe, weil die Verkäufer sind, wie du dir vorstellst. Das sind diese typischen, schmierigen, ja, weiß ich nicht, so Leben, also es klingt so hart, aber es ist wirklich so Lebensversager. Totale Dullis irgendwie, definitiv rechtsradikal. Definitiv, also da lief auch irgendwer, glaube ich, französischer Rechtsrock oder sowas. Aber dann nur Glatzen irgendwie und also jetzt ohne, ne, soll jetzt nicht Klischee, aber es ist leider voll Klischee. Tragen nur Bundeswehrklamotten, zwielichtige Tattoos, die sie zwielichtig verdecken. Ganz, 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 ganz strange Nummer.
Ja, nee, einfach nicht reingehen.
Ja, muss man einfach so sagen, ja.
Denn ich weiß, da habe ich auch neulich mit Antje drüber geredet, meiner Mitbewohnerin, wir waren beide noch nie im Hard to Get.
Wollen wir unter rein. Das Problem Hard to Get ist, also ich war einmal da, auf eine gute Empfehlung von einem Bekannten von mir auf Twitter, Captain Orwell, Grüße. Das ist der Mann einer Ex-Kollegin von mir, der auch extremer Genre-Film-Fan eben, mit dem war ich auch hier bei Suspiria und so, wo der hier im Kino lief und so. Das ist halt sein Stammladen. Ich war da einmal auf seine Empfehlungen, das ist ein super Laden, der auch echt am Hungertuch nagt, so, weil die laufen, der läuft halt auch nicht gut so, natürlich. Also ich meine, ist halt ein Laden für Genre-Fans, ne? Die haben halt, also da steht auch ein Deadpool oder so, weil sie müssen allein, aber der spezialisiert sich immer auf Genre. Und ja, das Problem dazu ist halt, die Lage ist halt scheiße.
Direkt an der S-Bahn.
Ja, aber trotzdem, ich komme da nie hin, wo der ist. Das ist null meine Route. Das ist ja so quasi vom Hauptbahnhof noch eine S-Bahn raus, quasi da hinten.
Das ist der Vorteil, ich wohne da.
Ja, genau. Das ist deine Richtung, aber es ist halt null, also bin ich halt nie in der Ecke halt. Ne?
Das ist also das Problem für dich.
Ja, genau, das ist nicht das Problem
ist
für mich.
Ist auch nicht so,
wo das ist auch, das Ding ist halt, also auch wenn ich es unterstützenswert finde, also erstens, ich kann mir den Kram auch Netz bestellen, so. Also theoretisch.
Ist das möglich? Kann man das?
Ja. Und er hat jetzt auch nicht irgendwie den Vorteil, dass er jetzt irgendwie super günstig ist, aber die Preisen genauso. Also die Preisen genauso wie hier bei dem um die Ecke halt. Nur dass der Typ da wahrscheinlich kein Nazi ist. Ja, also wie gesagt, es ist halt das Ding so, ja, ich unterstütze gerne sowas Lokales, aber ich habe immer.
Du möchtest nicht unbedingt aus deinem Weg gehen.
Nee, ich habe vor allem einfach, das klingt jetzt wieder so first world problem-mäßig, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich komme da einfach nicht hin. Das ist die Öffnungszeiten sind auch jetzt nicht Standard. Ja, das ist kein irgendwie 9-to-20 Laden, so wie jetzt heutzutage jeder mit Saturn oder sowas bis 9 aufhat oder irgendwie so. Sondern die haben halt Öffnungszeiten von, weiß ich nicht, von 10 bis 5 oder so. Also die Öffnungszeiten sind halt auch sehr, ne, und für Arbeitnehmer unfreundlich. Es ist einfach, also ich komme da einfach nicht hin, leider. Ja. Es ist halt so. Wenn er hier in der Nähe wohnen würde, würde ich nur da kaufen. Also einfach aus Prinzip schon. Weil ob du jetzt im Internet ein Mediabook für 30 Euro bestellst oder da kaufst, das ist wirklich nicht der Unterschied. Und da steckt vielleicht auch mal 3 Euro auf, damit du überhaupt noch dran verdienst. So. Und das ist ja auch okay. Aber ja, ich komme da einfach wirklich nicht hin. Aber trotzdem, ich war mal da, der gibt die wirklich Mühe, die haben auch echt coole Deko und die haben auch Fanartikel, kriegst du halt auch Shirts irgendwie zu Hellraiser und so. Also die haben schon coole Sachen. Deswegen, also wenn man in Hamburg ist und da mal stöbern gehen will, Hard to Get, auf jeden Fall cooler Laden.
Haben, glaube ich, auch einen Online-Shop. Irgendwann war ich, glaube ich, mal auf der Seite.
Sie haben einen, der ist aber sehr
reduziert.
Oldschool, möchte ich sagen. Sehr neu. Die Webseite von denen ist halt so 1998. Das meine ich halt jetzt nicht übertrieben, sondern es ist so. Also,
ja. Ist so schlimm wie die Space Jam-Seite, aber
nah dran. Nah dran, ja. Ja, du, lokale Läden leider haben es nicht einfach.
Nee. Vor allen Dingen mit solchen Nischen.
Mit solchen Szene-Läden.
Ja.
Nun denn, sollen wir anfangen? Nee. Mal über.
Ich finde, wir brechen jetzt hier ab, war schön, danke.
War eine gute Zeit, ist eh warm. Nee, wir haben natürlich wieder Filme geguckt, die wir uns wieder fleißig aufgetragen haben. Und ja, was kann man heute sagen? Wir hatten Trash gegen auch Genre. Also Trash gegen bis also für mich ja Perle. Ich habe ja gesagt letztes Mal, was ich Matze gebe, ist bei mir auf jeden Fall ein Favorite. Ja, mal gucken, wie sich das Verhältnis hier denn der Meinung denn heute dann trotzdem widerspiegelt. Fang doch mal an mit deinem Film.
Ja, du hattest mir mitgeben Spring, Love is a Monster von Aaron Moorhead und Justin Benson. Und der Film ist mir so bis das erste Mal aufgefallen, dass er erst herausgekommen ist. Der hatte ja keinen Kinostart hier, sondern ist, glaube ich, Direct-to-DVD oder so.
Nee, war nicht im Kino. Der lief hier nur auf dem Filmfest eben.
Ah, ja. Und da ist er dann so ein bisschen durch die Bloggerie gegangen, weil die beiden wohl auch auf allen Sprachen alles verteilt haben, was dazu zu dem Film geschrieben wurde. Und da habe ich das erste Mal davon mitbekommen, war durchaus interessiert und ja, dementsprechend ist er dann auch irgendwann auf der Watchlist gelandet. Und ich hatte ja auch gesehen, dass du den ziemlich gut findest und ja, dementsprechend gespannt war ich. Ich wusste schon so, in welche Richtung das ungefähr geht.
Mhm.
Und da müssen wir jetzt auch mal gucken, inwieweit man bei dem Film ins Spoiler-Territorium geht. Weil eigentlich, ich sag mal, dass worum es geht, das wird schon durch Coverart und sowas klar, letzten Endes.
Hast du vorher einen Trailer gesehen?
Trailer hatte ich nicht gesehen.
Okay, ja. Nee, stimmt, also. Ja, also genau. Also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, es ist halt quasi ein Liebesfilm mit Twist so. Also er hat überraschende Momente, aber wie gesagt, wie du sagst, halt, wenn man sich kurz damit beschäftigt und allein das Cover sich anguckt, dann wird dir das eigentlich relativ zügig zumindest geteasert. Also von daher, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier groß was vorwegnehmen können. Sollten wir es halt möglichst.
Ja.
Nicht die Kernsachen verraten, nicht die Kerntwists, wenn irgendwas gibt, verraten und so. Aber ich glaube, kann man da gut drüber sprechen.
Ja. Ich finde es übrigens sehr schön, hier Thema Pressezitate. Einmal von The Village Voice. Spring zieht seine Spannung aus der Frage, welche Form dieser großartige Film wohl als nächstes annehmen wird. Und mutiges, intelligentes Genre-Kino von Angst-Rated.
Angst-Rated so. Wer? Das sind die mit 39er Auflage noch, ne? Oder gibt's die dort noch als Print?
Angst-Rated? Ich habe davon noch nie was gehört. Angst. Also
ach, Entschuldigung, Angst. Ich hatte X-Rated, hatte nee. Ich gehört. Okay, dann nie gehört.
Gut. Ja, und ich weiß auch noch nicht mal, ob ich den so wirklich in dieses Genre-Ding einordnen sollte. Also erstmal, es geht um. Erstmal, was habe ich denn erwartet? Ich habe mir einen Film erwartet, bei dem ich nie so richtig weiß, woran ich jetzt bin, tatsächlich. Dadurch, dass ich mir halt auch super wenig dazu durchgelesen habe und nur also Interesse hatte, wusste ich, okay, irgendwas mit Monster wird da wohl drin vorkommen. Und ich hatte auch schon gehört, dass es eine Liebesgeschichte ist, aber viel mehr wusste ich dann auch nicht.
Mhm.
Und ja, in diese Richtung bewegten sich dann auch meine Erwartungen. Ich bin da relativ frei mit einem freien Kopf reingegangen, aber ich hatte halt Bock. Das ist doch schon mal ganz praktisch.
Das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, im Film zu gucken, wenn man dann überhaupt Lust drauf hat, ja.
In diesem Format ist das ja nicht immer der Fall.
Echt?
Kartoffelsalat. Ja, ich meine. es geht um einen jungen Evan und da schon mal die Frage, kannst du dich daran erinnern, woher du den Schauspieler kanntest?
Ja, Stelle. Als ich den Film geguckt habe, mit dem Rückdenken, nee, ich glaube nicht.
Ich kann nur, das ist Lou Taylor Pucci, der spielt den Evan und, wenn ich mich nicht komplett irre, ja, er ist aus dem, wo du es gerade schon auch angesprochen hast, aus dem Evil Dead Remake, der Typ mit den langen Haaren, das in Necronomicon liest.
Ah, stimmt, das reicht, ja, okay, stimmt, ja, stimmt.
Als er das nachgeguckt hat, war auch nur so, wow. Der sieht so anders aus in dem Film.
Ja, weil er auf in Evil Dead halt als der totale Vollnerd halt so, ja. Ah, stimmt, ja, okay, ja.
Und der Film beginnt sehr, 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 ich finde, zaghaft ist ein gutes Wort für den Film. Weil der hat die gesamte Zeit über jetzt fehlt mir das Wort. Ich möchte jungfräulich sagen, stimmt aber nicht so ganz. Also es ist ein ganz zarter irgendwie die gesamte Zeit. Das fängt halt damit an, dass Evan halt seine kranke Mutter pflegt und die halt stirbt, woraufhin er Probleme bei seinem Job bekommt, etc. pp. Und ihm wird dann suggeriert so, ey, fahr doch erstmal woanders hin.
Ja, klingt dich einfach mal aus. Das ist genau. Das ist ja der Kickoff quasi, dass er. Und warum er überhaupt da in dieses italienische Nest da fährt.
Er ist dann zuerst in Rom, trifft da zwei, ich glaube Briten waren es, und fährt mit denen halt wirklich irgendwo in den Kaff und trifft da auf eine junge Dame, deren Luis. Übrigens gespielt von einer Deutschen.
Ja.
Nadja Hilker.
Und übrigens, Fun Fact nebenbei, ich habe dieses, weil nachdem ich den Film damals gesehen habe auf dem Filmfest, habe ich danach direkt Recherche betrieben, weil ich wissen wollte, wo der gedreht ist. Und dieses Dorf, wo der gedreht ist, also das ist keine, also es ist nicht irgendwie Studio oder irgendwo anders gedreht, sondern das ist wirklich on set gedreht. In dieser Stadt, die gibt's wirklich. Ich habe jetzt gerade leider nicht den Namen parat, aber können wir sonst dann nochmal in die Shownotes packen. Ich habe das auf meine Reiseliste gepackt, weil das so unfassbar schön aussieht.
Ja, es ist halt Italien. Also
es ist halt wirklich so ein Küstendörfchen direkt auf so einer Klippe quasi.
Es ist so klischee-mäßig.
Ja, also, aber es ist so schön.
Ja. Es war halt auch, also als ich den Film geguckt habe, waren es halt irgendwo 33, 34 Grad draußen.
Das heißt,
konnte man gut fühlen. Ja, ich hab's gefühlt. Und ich war ja letztes Jahr auch in Rom und das war schon, als er dann da so durch Rom gestatzt ist für eine Montage, war auch nur so, ha, guck mal, da warst du auch, schön. Mit dem Forum Roman und so, es ist schon schön. Und das ist auch einer der tollen, also der Film sieht echt schick aus, und dieses ganze mediterrane Flair hilft ihm auch ungemein. Also was der alles wenn sie da durch Museen gehen und so weiter und so fort. Er arbeitet dann ja auch bei einem älteren Herrn auf einer Farm. Ist einfach ziemlich, ziemlich schick alles.
Ja.
Dabei benutzen die tatsächlich aber eine sehr, sehr, nicht ganz krasse, aber auch schon aufgeregte Wackelkamera die gesamte Zeit. Ist es mir aufgefallen? Der Film ist die gesamte Zeit relativ unruhig.
Ja, witzigerweise, obwohl du ja gerade eben sagst, er ist so zart. Also ich finde halt, die Kamera arbeitet eigentlich konträr zur eigentlich sehr ruhigen, zum ruhigen Aufbau. Also, ne, ich finde, du erwartest bei dem Film eigentlich, wie er sich aufbaut, erwartest du eigentlich so lange Stillshots oder irgendwelche Fahrten, ruhige. Aber ja, stimmt schon.
Man ist auch immer tatsächlich.
Der hat trotzdem dann dadurch, finde ich, diesen nah dran Charakter. Du fühlst dich immer so mit dabei.
Die Kamera ist auch immer sehr, sehr, sehr nah an den Figuren dran.
Ja.
War schon super. Generell dieser gesamte Anfang setzt, wie ich finde, einfach einen sehr, sehr guten Ton für den gesamten Film. Denn bis er denn auf Luis trifft, dauert das halt echt lange auch schon.
Ja, ja.
Und man bekommt einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl für diesen Evan einfach. Für die Figur und was der alles durchgemacht hat, jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit.
Ja, das stimmt.
Ich musste auch dann ein bisschen grinsen, als dann irgendwann andere amerikanische Touristen in dieses Küstenstädtchen einfallen. Und also noch klischeehafter kannst du sowas nicht darstellen. Das war schon ziemlich gut. dann irgendwann hat man dann eine etwas übernatürliche Komponente, kann man sagen, denn mit Luis ist vielleicht nicht alles so, wie es sein, also wie es normal ist. Und das fand ich tatsächlich relativ spannend, vor allen Dingen, weil der Film ja auch das sehr lange im Dunkeln lässt, was da überhaupt Phase ist. Wobei ich sagen muss, die Erklärung, also letzten Endes erklärt er das Ganze und bringt das auch zu einem Abschluss alles. Das fand ich alles ein bisschen, irgendwie hat es für mich keinen Sinn ergeben, muss ich ehrlich gestehen. Ich fand die Erklärung, was bei Luis jetzt falsch ist, was bei ihr halt anders ist. Es war so, was ist jetzt hier los? Weil auch, ich verstehe schon, was am Ende dann passiert ist, letzten Endes. Und das war ein super schöner Moment insgesamt. Aber du warst trotzdem so, okay, aber was hat jetzt das mit dem zu tun, was vorher so alles passiert ist bei ihr? Das war halt irgendwie so super strange. Weißt du noch, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich überlebe, also, ja, also natürlich ist es, sag mal so, dass der ganze Film natürlich metaphorisch ist, müssen wir nicht darüber reden. die Frage ist, ist das, was denn, also ist das, was wirklich einfach gezeigt on screen passiert, ist das wirklich wichtiger als eigentlich, sage ich mal, das, was der Film ja eigentlich vermitteln möchte?
Naja, weil er erklärt es ja. Hätte er es nicht erklärt, dann wäre das.
Dann hättest du damit besser umgearbeitet, dann hättest du es besser stehen lassen können.
Genau, oder hätte man sich einfach denken, okay, das ist jetzt einfach so. Mhm. Aber der Film sucht sich ja tatsächlich extra eine sehr dedizierte Erklärung, um zu sagen, okay, genau das ist das hier jetzt.
Das hat dir aber die einfach nicht gefallen.
Nee, das war so, okay, das ist mir selbst für einen Genrefilm zu pseudowissenschaftlich.
Ach so, okay, verstehe.
Das ist.
Also hättest du es tatsächlich lieber gehabt, dass der das einfach.
Dass es einfach so ist.
Es einfach so ist.
Ja. Okay. Und es gibt ja auch durchaus verstörende Szenen.
Ja.
Weil ich finde, das hielt sich alles noch in Grenzen, tatsächlich.
Findest du denn, also, weil du eben schon anfangs sagtest, du würdest ihn noch nicht mal so unter Genre einordnen. Empfindest du ihn denn als Horrorfilm?
Überhaupt nicht.
Ja.
Also, ich fand, der war, also es gab durchaus halt übernatürliche
Elemente
in dem Sinne. Auch wenn es, ja, halt dieses Pseudowissenschaftliche damit reinkommt. Aber das war einfach irgendwo, ja, also das war egal. War halt einfach nur, im Grunde genommen kann man das Ganze ja ein bisschen so lesen, als dass, wenn man neue Leute kennenlernt, ja durchaus die Vergangenheit diese Person formt.
Mhm.
Also so, das habe ich mir jetzt so erklärt.
Mhm.
Und das wird halt hier sehr, sehr, sehr drastisch dargestellt.
Mhm.
Das ist aber nie irgendwie selbstzweckhaft oder besonders brutal oder sowas. Es gibt ein Bild von einer gehäuteten Katze. Das war schon ein bisschen so, okay. Aber ansonsten ist der Film halt.
Naja, ist hier und da halt ein bisschen schleimig und eklig, so, aber das,
ja,
aber auch das in Grenzen, ja.
Ja. Wow, okay, also, das in der Dusche war schon eklig.
Also er hat natürlich, also wenn du halt sagst, kein Horrorfilm, ja, sehe ich auch so. Das ist wirklich nicht, es ist ein Liebesdrama mit übernatürlichen Elementen. So würde ich ihn mal einordnen. Aber er hat natürlich schon klare Elemente von Body Horror. Das ist ja trotzdem.
Ja. Ja, also gegeben dadurch, dass es geht jetzt nicht in Cromberische.
Nein, genau. Gefilde. Ja, natürlich klar, das ist kein The Fly so, aber es hat natürlich schon Elemente durch die Gegebenheiten, die Verwandlungen von ihr so quasi. Ja. Wie gesagt, also ja, wir wollen wirklich jetzt nicht zu viel verraten, weil wenn man den wirklich noch angucken will, sollte man da echt nicht, gerade in der zweiten Hälfte kann man sich dann doch noch ganz gut mal hier da überraschen lassen. Da sollte man
das kam nämlich auch, kam dann die Frage, wenn man schon weiß, worum es letztendlich geht, kann man den Film trotzdem noch gucken und ich meine, ja, komplett
entspannt,
voll. Weil es ist halt nicht der Hauptteil des Films.
Nee, genau. Also der lebt nicht davon. Es ist kein From Dusk Till Dawn, der plötzlich so, oh mein Gott, das sind am Ende Vampire. Die hätte ich nicht erwartet. Also er hat schon eine höhere Erzählebene außer den übernatürlichen Anteil. Der ist einfach, der ist dann Bestandteil, aber nicht Standard, sag ich mal.
Und das muss ich auch sagen, ich finde die Beziehung zwischen Louise und Evan halt sich entwickelt und Evan halt letzten Endes ja auch für sich entscheidet, er möchte jetzt da bleiben, nur für sie letzten Endes. Das hatte halt dann wieder dieses sehr, sehr zaghafte und der Film hat einfach auch durch diese, vielleicht kam das wirklich dann dadurch, dass es so warm draußen war, hat es einen sehr, sehr so Sommer-Fiebertraum-Flair die gesamte Zeit und der Film lullt einen ganz extrem ein. Und man merkt gar nicht, wie die Zeit währenddessen vergeht. Der hat durchaus ein paar repetitive Stellen, wie ich finde. Aber er nimmt einen doch trotzdem genug mit letzten Endes.
Ja, gerade, also wie dir es da geht, bei mir, ich fand das halt gerade dieser im Mittelteil, dieser Alltag, der sich dann so einschleicht, also ne, dass er dann diese Arbeit da annimmt eben und dann, dass sie mal in Cafés gehen und halt so. Also das ist zwar schön zu sehen, aber es ist schon so, der Mittelteil ist ein bisschen so Call Me By Your Name-mäßig, so, wir machen mal einen Ausflug und dann fahren wir mal dahin und es ist zwar alles schön, aber es ist auch so ein bisschen Leerlauf, also es ist, ne, also hast du den beiden Figuren denn, sag ich mal, hast du denen ihre Beziehung oder ihr Zusammensein, hast du es abgekauft?
Ja, definitiv. Ja. Also das Einzige, was das ist, aber auch, das ist so eine ganz, ganz persönliche Sache von mir. Sie ist größer als er. Das finde ich immer super strange. Aber mein Gott. Das
ist völlig unrealistischer Film. Das ist doch ein Genrefilm. Das kann gar nicht sein.
Nee, das ist einfach nur die eine Sache, wo ich finde das immer super merkwürdig tatsächlich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber naja, damit konnte ich mich dann auch abfinden.
Das ist immer noch dieser festgesetzte Standard, ne? Die Frau muss kleiner sein.
Nee, muss sie ja nicht.
Aber nee, muss nicht, aber das ist ja so manchmal, das hat man irgendwie so, das ist ja einem auch lange, also es ist ja immer dieser, das ist typisches Mann-Frau-Klischee, ne? So Beziehungsklischee.
Ja, naja.
Ich kenne auch einige Männer, die sagen, ich kann niemals eine größere Frau haben, da fühle ich mich kleiner. Was mega dumm ist, aber es gibt das Klischee. Und wenn du da sagst, wenn du das gerade ansprichst, dann ist es halt so, wie kann diese große Frau mit diesem kleinen Mann?
Nein. Ich würde ja einfach spontan vermuten, dass der Schauspieler von ihm einfach relativ kurz ist. Ich fand auch zum Beispiel die Szene mit dem italienischen Farmer, fand ich auch super schön. Mhm. Da gibt es dann so eine, ja, noch nicht mal eine Art Mentor-Ding, aber es ist einfach was sehr, sehr. Der Film ist in seinen ganzen, ich sag mal, normalen Szenen sehr meditativ einfach.
Ja, ja, absolut.
Und wenn dann das Übernatürliche kommt, dann gibt's durchaus so ein paar Sachen so, oh, okay, das ist jetzt irgendwie so leicht entrückt irgendwie, aber trotzdem.
Ja, aber ich finde, er verliert aber auch diese Art nicht, also trotz der Szenen. Ne. Er wird nicht plötzlich, also das auch viele Leute eben, die ihn nicht kennen, die noch schauen vielleicht möchten. Bloß die Erwartungen, dachte ich ja, man darf diesen Genre-Erwartungen nicht denken, weil du darfst nicht erwarten, dass danach quasi auf der ersten sehr ruhigen und gemächlichen Hälfte dann plötzlich irgendwie dann eben was losbricht und dann geht's richtig zur Sache. So, nein, also der Tonus bleibt. Ja. Das ist vielleicht relativ wichtig zu sagen. Also man muss schon Lust haben auf so einen, glaube ich, auf so einen, ja, eben ein bisschen entschleunigten Film doch eher. Insgesamt.
Das macht er tatsächlich sehr, sehr fantastisch. Und auch so ein kleiner Magic Moment tatsächlich, aber auch weil ich sowas immer einfach mega schön finde, wo sie mit dem Boot in diese Höhle fahren und einfach nur da sind. Es war auch einfach, es sieht auch einfach mega geil aus.
Ja, was wieder eben der Kulisse zu schulden ist.
Ja. Ja. Aber nee, es ist ein sehr, sehr schöner Film. Er hätte meiner Meinung nach schon 15 Minuten kürzer sein können. Mhm. Irgendwie so in der Richtung. Aber ja, einfach eine sehr unkonventionelle Romanze, die ich sehr, sehr, sehr gerne gesehen habe. Also, ey, Daumen nach oben von mir.
Das ist ja mal was. Dass ich dir mal was mitgebe, was du magst.
Ja, wieso?
Nein, alles gut. Freut mich natürlich, dass sie dir auch zugesagt hat. Ja, wie gesagt, und es ist eben vor allem auch natürlich, auch geht's ganz klar in die Richtung eben, ja, sag ich mal, wo, so, es ist so ein bisschen, wo die Liebe hinfällt, ne?
Er ist also, sehr Nische, ne?
Natürlich, ja, ja. Aber ja, das ist so wie, ich mag diese übergreifende, wo die Liebe hinfällt, ne? Auch wenn dein Partner ein seltsames Gefiech ist, ne? Ja, man kann trotzdem, auch wenn der Partner anders ist als der konventionelle Konsens, kann man zusammen sein. So, das ist ja so ein bisschen die höhere.
Wie fandst du das letzte Bild, das Ende?
Ja, es ist schon drüber, natürlich, aber auch trotz, wie du gesagt hast, das ist dieses, es hat auch trotzdem dieses Einlullen. So, es ist so, für den Moment ist es fein, auch wenn es.
Ja. Ja. Ich fand's schön.
Ja, schon.
Ja.
Ja, vom Feinsten.
Nach zaghaften Romantik hinten kommen wir jetzt zum.
Kurz zum Gegenteil. Ja, also Spring, eine Empfehlung von Matze, wenn ihr nicht kennt, eine Empfehlung von mir sowieso, das habe ich ja schon gesagt. Ja. Also müssen wir eigentlich doch ein Bier aufmachen.
Sag ich gleich was zu.
Ja. Also holt eure Schnäpse raus, es geht los. du hast mir gegeben, im tiefen Tal der Super Babes oder auch Deep in the Valley. Ein Film von 2009. Und ja, ich habe hier die DVD von Tiberius Film natürlich. Natürlich kommt der von Tiberius. Die du mir gegeben hast. Und Ja, das ist, wenn man die DVD so sieht, dann denkt man sich so,
Die ist sehr, ich fand auch die Kommentare unter deinem Twitter-Post sind sehr, sehr gut.
Ja, sie ist sehr, also die ist sehr lila. Vorne sind aufreizende Frauen drauf in Unterwäsche, eine Krankenschwester, eine Polizistin, eine Domina, alles, was man braucht. Auch hier fantastische...
Klingt nach einem guten Samstagabend.
Auch hier fantastische Pressezitate drauf, wie es sich gehört, zum Beispiel von digitaldvd.de, der Kinoseite im Netz natürlich, die sagen, herrlicher Pornotrash, Ausrufezeichen. Oder auch filmfuchs.de, ja, wird ein Hochräder drauf, witzige Sexklamotte in farbenfroher Bonbon-Optik. Also, liebe Leute, wenn man da nicht schon
Bock hat,
wenn man da nicht schon heiß ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ey, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll.
Erwartungen.
Ja, erstmal Erwartungen. Ich kannte den Titel. Ich dachte tatsächlich, das habe ich letztes Mal auch gefragt, da warst du verwirrt und das habe ich gemerkt und deswegen war mir klar, dass ich falsch liege. Ich dachte wirklich immer, bei dem Titel dachte ich an einen Russ Meyer Film. Es ist kein Russ Meyer Film, das weiß ich jetzt. Russ Meyer ist ja der legendäre
70er oder 80er,
ja, in der Ecke, der diese ganzen vollbusigen Trash-Exploitationsdinger gedreht hat. Und ich dachte erst, das ist eine Hommage, sondern ist aber auch tatsächlich nicht. Also es hat mit Russ Meyer nichts zu tun, aber ich glaube, Russ Meyer wäre trotzdem stolz auf den Film. Kann man sagen. Ja, Erwartungen. Also, ich hatte auf einen, wie soll ich sagen, eine Klischee-Hommage / satirischen Umgang mit dem Thema Porn, Sex, so in, oder eben, wie gesagt, in die Russ-Meyer-Richtung. Das ist eben so Exploitation auf einer satirischen Ebene, so hatte ich halt erwartet eben, dass halt Klischees irgendwie auf den Arm genommen werden, dass man da schon, also schon mit dem Klischees spielt, dass es ein sexy Film ist, aber eben übertrieben, dass man es eben auf eine satirische Art und Weise verarbeitet oder eben so eine Hommage eben an diese Exploitationszeiten so. Lag ich ein bisschen falsch.
Ganz knapp daneben.
Das kann ich schon mal sagen. Ja, das war so mein Denken von dem Film. Ja, worum geht's? Also es geht im Endeffekt geht's um zwei Figuren. Weil im Grunde kann man schon mal sagen, es ist eine Buddy-Komödie. Es ist eigentlich eine klassische Buddy-Komödie. Und zwar in der Hauptrolle mit dem natürlich legendären Chris Pratt tatsächlich, als noch speckiger Boy. Ja. Sehr, sehr geil. Er sieht noch eher aus so ein bisschen so Richtung
Parks and Recreation
Zeit so, ne? So ein bisschen Specknacken und noch nicht der durchtrainierte Sexy Boy von Guardians of the Galaxy, wie wir ihn heute kennen. Genau, spielt Lester und sein Kumpel Carl, gespielt von Brandon Hines. Und die beiden sind...
Hä? Ich dachte immer, Brandon Hines ist so ein Name. Ey, den kennst du, der hat auch mit Sicherheit in einigen Filmen
gemacht. Dann guckst du so. Nö. Ja, so vier Stück kennst keinen davon.
Ja, das
ist komplett also, merkwürdig. Ja, obwohl ich ihn nicht schlecht... Also ich fand ihn eigentlich... Er hat einen guten Job gemacht. Das ich auch gedacht, der wäre bekannter. Ja.
Seine Mimik ist manchmal echt großartig.
Ich fand ihn tatsächlich mit am lustigsten im ganzen Film. Aber dazu später mehr. Ja, und die beiden sind Best Buddies so und Friends for Life. Und ja, Lester arbeitet in so einem Liquor Store irgendwie in einer Tanke und ist halt, ja, ist halt so ein Sozialversager halt, ne? Mehr oder weniger.
Ja.
Also, obwohl er halt, er ist eigentlich ein sehr herzlicher Typ, aber er ist halt einfach auch ein bisschen abgewichst, so.
Es ist halt, glaube ich, einer dieser Art der Freunde, die einfach mega anstrengend sein können, aber die schon das Herz am
Genau, also, Fleck haben. Genau, also du liebst ihn sehr, aber er ist halt auch einfach, er ist auch manchmal echt ein Wichser, so. Und ja, er arbeitet im Liquor Store und zieht sich regelmäßig irgendwelche Pornwerbungen und überhaupt ist großer Porno-Freund, kann man sagen. Ein Porno-Konnoisseur, ein erlesener Mann des Porns. Und kennt sie alle, die Darstellernamen kann er nachts im Alphabet runterrattern und sowieso. Und Karl ist eben das genaue Gegenteil natürlich. Er ist eher der, er ist nicht mal ein Spießer, aber er ist so ein Spießer gemacht worden. Er ist so der typische Pantoffelheld. Er steht kurz vor seiner Heirat, seine Frau trägt so Bügelperlen, Halsketten, Oma-Perlen, Halsketten und ist nur so ganz auf zugeschlossen und
Polohemd.
Ja, ey, das ist also und ja, und hat ihn halt voll unterm Scheffel und kombiniert ihn rum und macht ihn zur Sau und ja. Und er unterwirft sich damit mit all seiner nicht mehr vorhandenen Manneskraft. Also natürlich da fängt schon das Klischee an. Natürlich zwei völlig unterschiedliche Charaktere, aber trotzdem super Freunde. Und was passiert quasi? Der Lester sieht eine, in seinem Lilkersdorf der Arbeit, sieht er eine Werbung wie heißt er nochmal?
Diamond Jim,
genau, spielt übrigens von Christopher McDonald, auch ganz großartig, ich liebe den Typ. Beste Rolle seines Lebens, immer noch Happy Gilmore, wo er Shooter McGavin spielt, diesen asozialen Golf-Profi, ja. Mega. Diamond Jim ist quasi der Harry S. Morgan des Films. Also er ist ein legendärer Pornoregisseur und Produzent und der hat da eine Werbung laufen und dann wird hier gezeigt, kannst hier jetzt anrufen, unser 0800, hast du nicht gesehen, und kannst dir eine Wix-Kabine bestellen von ihm. Die legendäre Diamond Jim Wix-Kabine.
Das ist auch so, die Idee und ist also alleine so blöd.
Ich muss sagen, die Idee des ganzen Films ist, also ist überhaupt die Grundidee, ich finde die fantastisch.
Ja,
und ja, natürlich, Lester, wie er da eben leibt und lebt, denkt sich, geil, das Ding zu Hause, hier Diamond Jim ist so mein Vorbild, da rufe ich sofort an.
Hast du das eigentlich mitbekommen? Ich glaube, die wohnen in der WG, die beiden.
Ja, die wohnen zusammen.
Gut.
Ja.
Das habe ich nämlich irgendwie erst beim dritten oder vierten Mal so, deswegen wird die da angeliefert, ja. Okay.
Nee, die wohnen zusammen, was wahrscheinlich sich ändern soll, wenn dann er heiratet natürlich. Er bestellt das Ding halt und dann sind sie halt abends zu Hause oder am nächsten Tag und quatschen halt die beiden und plötzlich klingelt es eben an der Tür. Und ja, da steht ein Riesenpaket. So ein bisschen der Acme-Moment. Das hat sowas von so Tun-Humor. Einfach ein Riesenpaket und da fällt einfach von die Klappe auf und dann steht dieser Porno-Automat da drin.
Ich frage mich immer noch, wie sie die
Ja, das ist halt so geil. Ich mache die Tür auf, die Kiste steht davor, also draußen, Schnitt, steht drin, klappt auf.
Ja, aber auch der arme DHL-Bote, der ist vorbei.
Ja, du. Das ist ja schon der Gag. Man sieht ja nicht, wer sie ist. Ist ja plötzlich da. Ne? Das ist ja so, ne? Von Geisterhand geschickt. Ja, jedenfalls, Lester freut sich natürlich einen Ast, dass er natürlich jetzt diesen geile Wix-Kabine da zu Hause hat. Und die beiden probieren die auch so gleich aus. Und hier, Karl ist da natürlich erst so, komm, geh weg mit deinem komischen, ekelhaften Kram. Aber sie machen es, macht's mit. Und wie sollte es anders sein? Man kennt das ja aus Wix-Kabinen, dass die manchmal so magische Fähigkeiten haben. Denn und jetzt kommt quasi überhaupt der Kickoff des Films. Die beiden werden dann nämlich nach Pornville teleportiert.
In das Pornoversum.
Also sie werden quasi in das Filmuniversum von Diamond Jim hinein teleportiert.
Diamond Jim Cinematic Universe confirmed.
Ja, willkommen. Nice. Ja, voll jetzt schon.
Übrigens mein liebster Satz im gesamten Film. Wenn es aussieht wie Porno und riecht wie Porno,
dann
wird es wohl Porno sein.
Ja. Und sie befinden sich dann eben in der Porno-Welt dieses Regisseurs. So, das ist so das ist so die Story des Films. Und ich sag ja, ich fand das eigentlich wirklich sehr lustig, die Idee. Und bis zu dem Moment war ich wirklich noch so oft halb auf der Fährte, so, okay, das könnte richtig gut werden. Wenn jetzt das Drehbuch gut ist und die Gags sitzen, kann man hier zumindest auch für Porno-Kenner richtig schöne Gags setzen.
Und?
Naja. jedenfalls, die beiden versuchen dann quasi aus diesem Film, das ist so quasi dann das Goal, wieder da rauszukommen, wobei das natürlich auch so mit diversen Hin und Hers gespickt ist, denn natürlich Lester als absoluter Fanboy des Porn fühlt sich dann doch relativ schnell wohl in dieser Welt, wo alles so ist, wie er es gern hätte. Hingegen Karl natürlich komplett abgeschreckt ist, guckt keine Pornos, da war ja nicht wegen seiner Frau und fühlt sich da komplett fehl am Platz. Und das kann man erstmal noch dazu sagen. Es gibt auch diverse Nebenrollen noch. Es gibt zum Beispiel, das ist schon ganz geil. Alle Sets, zu denen sie dann kommen, in dieser kleinen Porno-Will-Stadt, sind halt so komplett Klischee-Porn, ne? Also die kommen dann erst, wir werden dann erstmal von Pornopolizistinnen verhaftet, kommen dann in einen Pornoknast, wo irgendwie die Gefangenen alle nur rumvögeln und dann kommen sie irgendwie zu einem
Krankenhaus.
Ja, Krankenhaus, klassisch, ne? Dann kommen sie hier zu einem, was ich sagen wollte, ist
Studentenverbindungshaus,
wo eine, wo quasi die, wie nennt man das denn? So die Hausherrin oder die, ja, diese, wie nennt man das? Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das?
Puffmutter.
Ja, das heißt, glaube ich, Studentenverbindung oder anders. Ich bin mir da unsicher. Auf jeden Fall hat so diese,
Matronen.
Die Vorgesetzte des des Hauses da. Das ist nämlich Autumn Bliss, gespielt von Denise Richards. Die eigentlich überhaupt keine, die hat auch gar keinen Sinn in diesem Film, aber sie ist halt da.
Ja. Man könnte sie aufs Cover packen in einem aufreizenden Outfit.
Genau. Oder dann gibt es in diesem Haus auch noch Bambi, gespielt von Rachel Spector. Bambi. Die kennt man aus ein paar.
Bambi Cummings,
natürlich. Die kennt man noch aus, die hat so Sachen irgendwie in dem Prom Night Remake mitgespielt, also auch so ein paar eher so B-Geschichten. Die sich später dann auch mich noch als, da kommt nämlich jetzt die zweite, der Partner rein, natürlich darf keine Love Story fehlen, weil Bambi und
das wäre ein Porno, eine Love Story.
Und Karl verlieben sich nämlich später natürlich ineinander, wo dann auch Karl natürlich dann rein zwist kommt, oh, ich kann nicht mehr aus dieser Welt raus, denn ich habe mich jetzt hier unsterblich in diese Porno-Bitch verliebt. Ansonsten gibt's dann quasi auch noch natürlich, weil sie beiden müssen natürlich einen Antrieb haben, um auch ständig Locations zu wechseln. Sie werden dann während des Films auch ganze Zeit verfolgt, denn sie sind natürlich zu Unrecht in diese Welt hineingestoßen und werden verfolgt von einem Polizisten und seiner Domina-Gehilfin. Wie soll es anders sein? Polizist nennt sich Rod, gespielt von Scott Kahn. Das ist, glaube ich, noch der Einzige, der noch so auch noch ein bisschen bekannter ist. Der hat zum Beispiel in den Oceans-Filmen mitgespielt.
Y5O, da kennen...
Genau, Y5O, genau, aber auch den Oceans-Filmen 11, 12 und 13 hat auch mitgespielt. Also den kennt man auf jeden Fall.
Wie heißt der noch? Wie heißt seine Figur mit Vornamen? Rod irgendwas. Das ist doch auch immer der Spruch. Er kriegt immer seinen Mann.
Stimmt, ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, Rod irgendwas. Ja, die haben alle Pornonamen halt. Und das ist auch, das sind auch so Sachen, ne? Dann werden sie halt verhaftet und sitzen dann im Verhörraum und dann kommt er halt so richtig so, weißt du, der Soundtrack ist eh die ganze Zeit immer so Pornomucke, die ganze Zeit. Dann kommt jetzt so Pornomucke da rein, streicht sich erstmal so seine vergelten Haare nach hinten und dann fährt sie die Kamera auf seinen Schritt und der dann siehst du halt so seinen
Schlong
so an der Hose sich abdrückend und dann siehst du halt das Gesicht von Karl so also der Humor ist halt schon wirklich krass für 13-Jährige so.
Ja, großartig.
Also die Humormesslatte darf man da nicht so nicht so hochhängen. Das muss man wirklich schon sagen. Also ich habe es wirklich ein bisschen satirischer erwartet. Ist es wirklich nicht? Es ist wirklich sehr platt. Das kann man ruhig so sagen. Unter der Gürtellinie, unter der Schlonglinie quasi. Ja. Also das muss man schon abkönnen so. Also das Humorlevel muss man haben. Wenn man es jetzt vorher antrinken muss, kann man das tun. Aber man darf da wirklich jetzt, der ist nicht smart. Ja. Die Gags sind schon sehr platt. Ich muss trotzdem lachen, wo man mein Niveau vielleicht wieder merkt. Allerdings nicht so krass, wie ich dachte, weil das Ding ist halt, also solche Sachen, er nimmt halt diese ganzen typischen Porno-Klischees. Wie gesagt, halt dann, sie kommen halt ins Gefängnis, werden erstmal von der Domina verhört dann, ne? Die Susi Diablo. Dann kommt dann wieder die Komponente rein, eben, dass Lester eben halt die Filme kennt und Karl nicht. Und zum Beispiel Lester erkennt dann auch die ganzen Darstellerinnen so, hey, du bist doch die und die, hey, du bist doch die und die. Und freut sich ja irgendwie einen ab, so, während Karl halt komplett überfordert ist und weg will. Und dann hast du halt solche Sachen wie an diesem Verbindungshaus, dann spritzen sich draußen mit dem Schlauch nass und alle sind immer so, hihihi,
ich bin feuchter.
Ich bin so feucht. Und so, nein, ich bin feuchter als du. Und solche, also das sind halt alle Klischees drin, was halt an sich witzig ist. Mein Problem war aber leider, dass es passiert aber keine weitere Überhöhung. Es gibt also kein satirisches Abhandeln von Pornos, sondern sie nehmen einfach, so sind halt Pornos, zumindest so, gerade in dieser Zeit, also der Film ist von 2009. Mittlerweile ist man ja so ein bisschen auch teilweise zumindest davon ja weg und ein bisschen hochqualitativer, aber da sind diese ganzen klassischen Dinger drin, so Pizzalieferant, Poolboy.
Er feiert halt seine Klischees.
Ja, aber er hat keine eigenen Ideen und überhöht die noch. Und das fand ich sehr schade. Also er parodiert sie nicht richtig, er übernimmt sie nur. Also, weißt du, was ich meine? Die sind alle da. Alles, was man so aus diesem dummen Pornos eben kennt, diese Standardsachen so. Oder man, es klingelt an der Tür, Tür kommt rein so, das Mädel sagt, was machen Sie denn hier? Und der Typ sagt, ja, ich bin der Poolboy, ich muss mal das Rohr reparieren so. Und ich so, ah, na, gerne. Und dann geht's los. Also auch dazu sagen, der Film ist ab 12, glaube ich. Es gibt keinen Sex oder so. Also es gibt hier und da tatsächlich.
Was war die DVD?
Ja, hier. Das ist gerade gar glaub, nicht. Oder ist ab 16?
Ist ab 16.
Also ab 16, okay. Ja doch, 12 wäre ein bisschen krass, glaube ich. Es gibt hier und da nackte Tatsachen, also mal ein paar Brüste oder so, aber es gibt keinen Sex zu dem ganzen Film. Also mal so ein bisschen rumgereibe oder so geknutsche, aber ja, es gibt nichts drüber. Ja, wie gesagt, aber das ist alles da und ist das Witzige, also wo der Witz durchlebt, ist dann eben, dass entweder Karl im Raum ist, der dann vielleicht überfordert ist, weil er das nicht kennt, oder aber, und das ist, glaube ich, das Witzigste, was ich am ganzen Film fand, dass Lester irgendwann checkt, wie er mit den Situationen umgehen muss, weil er die Pornos kennt. Und er adaptiert das dann quasi, das heißt, wenn dann irgendwie, wenn er irgendwie ans Ziel kommen will, dann spielt er einfach mit. Also er weiß ja, wie diese Szenen quasi in den Pornos funktionieren und dann steigt er quasi ein und benutzt dieselben Dialoge, um damit die Mädels dann halt irgendwie rumzukriegen oder solche Sachen. Also das fand ich schon wieder dann, das fand er wirklich, glaube ich, das Witzigste, wo ich am meisten lachen musste. Auch gerade im Gefängnis dann war zum Beispiel halt, wo sie halt ausbrechen wollen und er steigt dann auf diese Domina ein und sagt dann so, ich werde dir gar nichts sagen und so. Und sie dann so, bist du ein böser Junge? Also, ja, ich war ein sehr böser Junge. Und so und steigert sich das dann halt eben, bis es dann eben fast zum Sex kommt. Das wird dann unterbrochen durch Karl, der dann reinstürmt. Aber so, das fand ich halt ganz witzig, dass Lester dann checkt, wie er mit dieser Welt umgehen muss, weil er weiß, wie sie funktioniert.
Stofftürkontrolleur.
Ja, genau, ich bin Stofftürkontrolleur. Ich muss sie alle mitnehmen. Wirklich alle? Auch mein Bärchen? Also, oh ja, alle. Also, kann ich irgendwas tun, damit sie nicht alle mitnehmen müssen? Oh, da fällt mir schon was ein. Also, es ist schon witzig. So, ich muss schon ein paar Mal schmunzeln, aber ich habe mich jetzt echt nicht, also ich habe mich nicht von der Couch geworfen vor Lachen. Also so, es gab echt nur wenige Szenen, wo ich wirklich laut lachen musste. Zum Beispiel der Running Gag fand ich geil, dass Karl die Domina immer mit dem Stuhl umhaut. Da muss ich jedes Mal lachen, weil das immer so spontan kommt. Also die Domina jagt im Grunde fast immer Lester. Und er kommt in mehrere Situationen mit ihr, wo sie ihn halt irgendwie im Einlauf verpassen will und solche Geschichten. Und jedes Mal kommt irgendwann Karl von hinten, schlägt sie mit Stuhl K.O. und rettet halt ihn. Das passiert so ein paar Mal. Da muss ich irgendwie jedes Mal lachen. Ich weiß nicht warum, weil es einfach so random war. Aber es gab sonst leider doch eher wenige Szenen, wo ich wirklich laut lachen muss. Ich musste halt eher schmunzeln und teilweise war es auch eher fast schon ein bisschen Fremdschämen, so. Das war leider, also hat mich leider einfach vom Comedy-Part leider nicht so krass abgeholt, weil entweder hast du halt diese Klischees oder viel Slapstick, aber dazwischen.
Du fandest also, es ist nicht geil, dass Rod Cannon hieß er.
Rod Cannon, ja.
Dass Rod Cannon mit einem Hot Rod angefahren kommt, auf dessen License Plate Rod's Rod steht und er darüber slidet.
Darauf wollte ich noch kommen. Das wollte ich nämlich gerade jetzt quasi erweitern. Also das war so die Humorebene, die ja fast durchgehend passiert. Die war halt okay, aber jetzt nicht super lustig, fand ich. Ich fand es noch teilweise eben fast viel lustiger, was teilweise im Hintergrund passiert ist. Ja,
das ist großartig.
Das ist mir leider erst ein bisschen später erst aufgefallen, weil ich glaube, ich habe ein paar Sachen vielleicht auch verpasst dadurch. Es passieren sehr viele Sachen im Hintergrund, beziehungsweise auch vor allem, was im Hintergrund teilweise rumsteht und oder irgendwelche Schriften oder Schilder und so weiter. Zum Beispiel fliehen sie einmal aus dem Krankenhaus hinten aus dem Hinterausgang und dann steht da halt so ein Schild halt dran, wo einfach Rear Entry dran steht. Solche Sachen, das ist halt mega, es ist halt auch flach, aber ich fand es irgendwie sehr witzig. Oder sind sie in dieser Highschool und die Footballmannschaft von der Highschool heißt halt The Deep Valley Cocks. Natürlich, weil da steht da überall so in den Wänden so Go Cocks Go, so, es ist halt, ist auch so dumm, aber da musste ich ein bisschen lachen irgendwie.
Der Film, man merkt einfach, finde ich, zu jeder Sekunde, dass alle, die dabei waren, mega Spaß dran hatten.
Ja, schon.
Und das gesamte Set-Design, die Studentenverbindung, die haben aus irgendeinem Grund, niemand weiß wieso, haben sie Flipflops auf Plüsch an den Wänden getackert.
Ja.
Das ist so blöd, aber natürlich. So, es passt einfach.
Irgendwie. Oder, das war auch wieder, aber das ist auch wieder natürlich für dieses typische Porno-Klischee, da musste ich aber auch lachen, tatsächlich, wo sie in diesem Verbindungshaus sind, sich verstecken im Schrank in der Küche, und dann kommen zwei nackte Mädels rein, geht zum Kühlschrank, machen ihn auf, und da ist nur Sprühsahne drin. Schokosoße und Kirschen. Und dann fangen sie einfach an, sich random mit Sahne zu besprühen, abzulecken. Und dann kommt halt Dennis Richards rein und macht so, aber Mädels, nicht die Kirschen vergessen. Ja, Ma'am. dann machen sie halt weiter und dann sprühen sie sich halt ein und gehen halt aus dem Raum und Chris Pratt kommt aus dem Schrank, geht zum Kühlschrank, holt Kirschen raus und kommt, was machst du da? Und Chris Pratt so, sie haben die Kirschen vergessen. Dann will die Kirschen bringen. Kommt, aber jetzt ja auch mit dem Scheiß, wir müssen hier weg. Das war auch so eine gute Szene. Also er macht schon irgendwie Spaß, wenn man...
Dieses Gefühl hatte ich bei meiner ersten Doppelpenetration.
Ja, wo sie über Liebe reden. Ja. Man fühlt sich ganz shaky und man kann nicht aufeinander zu denken und ja.
Ja. Er ist unfassbar flach.
Er ist halt wirklich flach. Also das ist halt das Ding. Wenn man mit dem Film Spaß haben möchte, muss man das ab oder muss man auch einfach auf flachen Humor stehen. Es gibt ein paar Wortwitze, es gibt sehr viel Slapstick, wie gesagt. Ja, vor allem halt, wie gesagt, ist es das Lustigste natürlich, wenn man Pornos irgendwie, wenn man die Porno-Klischees kennt oder ne, wenn man selbst Porno-Konsument ist, dann so kann man sehr viel relaten zu dem
Film. Also sogar man, auch Gay-Porn.
Wenn man, ja, Gay-Porn natürlich auch drin, darf nicht fehlen. Also es ist wirklich alles da, was in so ein Pornoversum reingehört, definitiv. Das ist auch alles wirklich irgendwie, also es ist ja auch sehr liebevoll gemacht. Sie haben ja wirklich nichts vergessen und sie haben ja wirklich alles irgendwie alles reingebracht, was ihnen da zu den Klischees einfällt. Und das funktioniert auch, wie gesagt, und die Geschichte ist auch tatsächlich für so einen Film gar nicht so blöd geschrieben und das Skript ist echt rund. Also der Film ist auf jeden Fall, der hat für so eine, sag ich mal, für so eine flache Komödie ist er viel runder als irgendeiner dieser ganzen Disaster-Movies, ja. oder Scary Movie 18 oder weißt du, diese ganzen Scary Movie
Spoof-Dinger.
Welten besser. Allein auch wegen den Darstellern. Also gerade Chris Pratt natürlich, der kann ja was. Und das merkst du auch da, auch wenn er da den Porno-Trottel spielt, der ist trotzdem super lustig. Und der ist auch da on point mit seinen Gags und Mimiken und überhaupt. Und der ist ja auf nichts zu doof. Der liegt dann auch einfach mal sich selbst bekotzt irgendwo im Badezimmer, weil ihm dreimal die Eier getreten wurde und kotzt sich dann einfach so in die
Fresse. Das fand ich ein bisschen über.
Selber in die
das
Fresse.
Das war ein bisschen zu eklig.
Ja, war es auch. Aber es war ja auch, das war auch bewusst so gewählt. Und ja, also rundum, man darf, wie gesagt, nicht erwarten, dass der Film smart ist.
Nein.
Er geht nicht smart mit dem Thema um. Ich hätte mich gefreut, wenn das gewesen wäre. Und ich möchte jetzt immer noch einen Film haben, der das Gleiche macht, nur wirklich in überhöhter Satire. Das finde ich, glaube ich, noch ein Ticken witziger. Trotzdem kann ich, wenn du wirklich dann auf dem Niveau angekommen bist, dass der Film von dir verlangt, wenn du deine Erwartungen einfach auch als Comedy-Aspekt runterschraubst, kannst du trotzdem viel Spaß mit dem Film haben, wenn du, wie gesagt, Gürtellinienhumor, wenn du das halt einfach, wenn du darüber lachen kannst, wenn du es nicht kannst, guck ihn nicht, so ganz klar, dann wirst du ihn einfach nur doof finden.
Ja.
Oder wie gesagt, ich fand teilweise, er war ein bisschen Fremdscham teilweise, es war eher so,
Es gibt so eine Stelle, und da hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Auf Englisch.
Okay, weil die bei Tracy Morgan, die ganze Sequenz, die, finde ich, zerschießt auch komplett das Pacing vom Film. Bis dahin fand ich den eigentlich immer ganz gut getaktet.
Ja.
Das funktioniert im Deutschen gar nicht, weil er da irgendwas anderes sagt, deswegen sie alle auf ihn aufmerksam werden. Und im Englischen sagt er, yo, mein... Und dann drehen sie alle um.
Ja.
Und übrigens, hast du die Türsteherin erkannt?
Nee.
Das war Kim Kardashian.
Ach, ernsthaft?
Ja.
Ach, wo die, bei der Hip-Hop-Party, wo sie da ihre Hip-Hop-Outfits anziehen. Ach krass, okay, nee, habe ich gar nicht. Okay, ja.
Das war auch, als ich das jetzt wieder gesehen habe, war so, warte mal.
Ach krass, nee, ist nicht aufgefallen. Ja, genau, der Tracy Morgan, den kennt man ja auch, der ist ja auch eine bekanntere Darstellerin noch, genau. Da geht es auf eine Hip-Hop-Party, und wo sie sich dann so übertrieben so Baggies anziehen und sich so falsche Goldzähne einsetzen.
Krombacher trinken,
die in einem Arsch geliefert werden. Ach mein Gott.
Ich hab einfach wirklich mal den Test gemacht. Die Bierspaßkurve dieses Films ist enorm.
Ja, also auf jeden Fall. Ich habe ihn quasi halb alleine geguckt. Ich habe ihn geguckt und meine Freundin saß hinter mir und hat irgendwie gearbeitet. Und halb hingehört. Ich habe aber so von hinten nur so gehört. ich glaube halt, also es ist auch Klischee jetzt, aber es ist eher ein Männerfilm.
Ich habe den auch schon mit Frauen gesehen, die den auch gut fanden.
Okay, also prinzipiell würde ich eher sagen, in einer Bierrunde mit Kumpels funktioniert er. Wenn man eine Frau findet, die lustig findet, Hut ab. der Humor ist schon sehr geil-lastig, sage ich mal. Aber wie gesagt,
geil ist, oder geil?
Beides. Nein, aber das ist klar, es ist auch Klischee, aber würde ich jetzt einfach mal trotzdem eher sagen. Also einfach nur als Warnung so, ihr solltet vielleicht nicht eurer Freundin sagen, hey, ich habe einen super Film mitgebracht.
Romantischer Abend zu zeigen.
Der wird dir gefallen. So. Also das ist eher unwahrscheinlich, sage ich mal, dass das funktioniert. Ja, also auf jeden Fall definitiv Bier hilft bei dem Film. Wie gesagt, er ist auf keinen Fall schlecht. Er ist auch kein Trash. Dafür ist er auch zu gut produziert. Ich meine, es war jetzt keine Blu-ray, es war DVD. Es hat auch trotzdem auch so ein bisschen den 2000er Porno-Charme mitgebracht, weil das Bild nicht so perfekt war. Und
die Blu-ray ist nicht so viel besser.
Okay. Also der Film ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Hat aber irgendwie so zum Charme auch gepasst. Ja, mein Fazit jedenfalls. Nette Buddy-Komödie mit einer an sich sehr, sehr coolen Story, das für mich leider nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft hat, was du daraus machen hättest können, der aber trotzdem sehr liebevoll gemacht ist und vor allem, ja, liebevoll, aber wisst ihr, was ich meine, sehr detailliert, sehr, sie haben sich nämlich sehr viel einfallen lassen, du hast wirklich sehr viel, dauert auch nicht lange, so 87 Minuten, dafür hast du sehr viel drin, er hast du sehr viele Settings, sehr viele Ideen, er hat ein gutes Pacing, der Humor ist halt einfach Geschmackssache, er ist flach, er ist Slapstick, er ist unter der Gürtellinie, er ist manchmal ein bisschen eklig, und hat trotzdem im Endeffekt trotzdem noch, sie packen trotzdem noch diese Liebesgeschichte-Ebene und sogar noch quasi die Moral- und Lernkurven-Ebene am Ende sogar noch rein, mit dem Motto, was hast du denn jetzt hier gelernt im Pornoville über dein Leben? Und, alles in allem, es ist ein liebenswürdiger Film, ein bisschen doof, ein bisschen flach, aber auf jeden Fall solide, ich habe mich solide amüsiert.
So wie Lester halt, ne? Bisschen doof, bisschen flach.
Ja, also,
aber irgendwie mag man ihn trotzdem.
Genau, also genau. Der Film ist ein bisschen eigentlich wie der Charakter von Chris Pratt, ja. Ja. Also im Endeffekt, wie gesagt.
Jetzt muss ich mir dringend meine Krankenhausfrisur machen.
Das geht schon. Das kann man machen, also weit Meilen entfernt von einem Kartoffelsalat oder ähnlichem Schund. Also er hat schon dafür hat er viel Qualität. Also.
Ja. Aber schön. Nachdem ich den jetzt in letzter Zeit mit zwei anderen Personen gesehen habe, mit dem einen mit dem Kumpel halt mit sehr, sehr viel Bier und wir hatten mega den Spaß unseres Lebens und mit Bum und Antje, die den eher
bescheiden fanden.
Ja. Sie meinte auch irgendwie so, ja, irgendwie hätte man mehr draus machen können. Ich so, ja, was denn mehr? Ja, weiß ich auch nicht.
Gut. Na, wird. Also bei mir weiß es. Ich hätte ein bisschen smarter gerne gehabt. Nicht nur die Klischees zeigen, sondern sie wirklich nehmen und daraus noch was eine Überhöhung machen, einen eigenen Gag draus schreiben. Weil der Film hat im Grunde keine wirklichen eigenen Gags, sondern sie nehmen einfach die Klischees und machen daraus einen Gag. Aber den Gag habe ich halt auch, wenn ich den Porno gucke, weil es genauso doof ist wie der Film. Das war eigentlich immer ohne mein Hauptproblem in Sachen Comedy an dem Film. Okay. Aber wie gesagt, trotzdem, den kann man ruhig mal gucken.
Jo.
Dann kommen wir zur Vorschau der nächsten Episode. Heute ein bisschen anders. denn die nächste Episode wird unsere erste Episode mit Gast.
Ja, ich bin gespannt.
Das wird unfassbar unangenehm für uns.
Ja.
Das kann man schon mal sagen. Denn wir werden einen Gast haben, der uns diverse Filme um die Ohren gehauen hat. Und zwar
glaubst du, wir kriegen die Sprachnachricht hier
reingeschrieben? Ja, natürlich. Ich wollte gerade überleiten zu, ihr werdet das quasi hören. Ihr werdet gleich eine Sprachnachricht hören, in der ihr wirklich, ihr könnt fast fühlen, wie die Person uns die Blu-Rays um die Ohren ballert. Weil sie sehr latent passiv-aggressiv ist.
Das Telefongespräch auch sehr, sehr lustig hervor.
Das glaube ich dir. Und ich würde einfach sagen, wir spielen jetzt kommentarlos erstmal ab und danach hören wir uns wieder.
Eieieiei, meine lieben Freunde. Das ist ja wohl ein Bild des Schreckens, was mir hier eure Watchlisten präsentieren. Das ist nicht mehr, ich bin vom Glauben abgefallen, jetzt mal wirklich. Ich habe mich jetzt da durchgearbeitet und ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass ich euch da nur einen einzigen Film raussuche. Dementsprechend habe ich jetzt einfach mal 5 Filme rausgesucht, die man meiner Ansicht nach auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Und ihr könnt euch gerne einen davon aussuchen und ich glaube, keine davon wird auf jeden Fall euch enttäuschen oder, keine Ahnung, euch eine beschissene Zeit bereiten oder sonst irgendwas. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen, ja, meine Auswahl, aus der ihr einen Film wählen sollt, ist True Lies, Die Goonies, Heat, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, beziehungsweise Bube, Dame, König, Gras und Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Also sucht euch einen aus, mir egal, wir können über alle reden. Es kann einfach nicht sein, dass ihr durch die Welt lauft und keinen dieser Filme gesehen habt. Geht nicht. Ja, das ist mein Schaubefehl.
Ja, also der eine oder andere wird die Stimme erkannt haben. Ja, also unser Gast in der nächsten Folge wird sein Daniel Schröckert von den Rocket Beans. Und ja,
von Fred Carpet.
Und von Fred Carpet und Lebemann und Internetheld und alles. Liebender Vater und toller Film. Mensch, genau. Ja, Schröck hat Bock. Schröck hat gesagt, er wird immer hier dabei sein. Da haben wir natürlich nicht zweimal uns zweimal lumpen lassen. Was? Da haben wir nicht zweimal überlegt. Und gesagt, natürlich.
Der Typ, der die Sprichwörter nicht kann, ist weg.
Ja, stimmt. Der Berliner ist schon weg. Ja, und ihr habt es gehört. Also die Idee war quasi, es bei zwei Filmen im Cast zu belassen. Wir haben erst überlegt, ob wir uns quasi so im Dreieck eingeben, ob wir quasi drei Filme reinnehmen, aber unser Format ist ja auf zwei ausgelegt und deswegen gesagt, wir würden es gerne beibehalten, sonst wird es auch, glaube ich, zu viel. Ja. Deswegen haben wir quasi Schröck gesagt, hier sind unsere Letterboxd-Watchlisten. Man kann sie ja schön sortieren nach Alphabet und so, das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Legt die doch mal nebeneinander und sucht zwei Filme, also sucht einen Film aus, den Matze und ich jeweils nicht kennen. Und naja, ihr habt jetzt eben gehört, er ist, glaube ich, allein schon in den ersten 5 Minuten ausgerastet, also gesehen hat, was wir alles noch nicht auf der Uhr haben.
Weil anscheinend hat er ja falsch recherchiert, weil True Lies kennst du ja.
Ja, genau, also True Lies tatsächlich kenne ich, ich weiß gar nicht, warum ich den auf der Watchlist hatte. Ich bin mir auch sicher, dass ich den schon als gewatcht gelistet habe. Ich glaube allerdings bei dem, den habe ich nochmal draufgepackt, weil mein letzter Watch locker 15 Jahre her ist. Ah, okay. Das ist nämlich das Problem überhaupt, bei diesen ganzen Filmen, die er nennt, die habe ich alle mit Sicherheit schon mal in den 90ern irgendwo im Fernsehen gesehen. Aber erstens meistens wahrscheinlich nicht komplett, sondern einfach dieses typische Reinsappen. Mhm. Zweitens war ich so jung, ich kann mich halt kaum noch daran erinnern. Mhm. So, das ist jetzt, deswegen stehe ich halt auch da drauf und das nicht gelistet, weil ich könnte halt bei keinem der Filme noch mal genau sagen, so, das und das passiert und das und eine Szene genau benennen, so. Und, ja, und deswegen, er hat uns quasi, wir haben uns die Wahl gelassen, weil es für ihn einfach zu schwer war, uns wirklich jetzt einen genau zu nennen. Wir haben uns aber entschieden, was wir nehmen, weil, glaube ich, das ist auch so ein bisschen, da wird's ein bisschen herzlich und es geht ein bisschen auch so, es ist ja doch so ein Kindheitsfilm. Deswegen, wir übernehmen dann die Goonies, ja. Haben wir uns einstimmig für entschieden. Und keine Angst, auch die anderen werden wir nachholen.
Irgendwie kriegen wir schon
das hin. Kriegen wir hin, und wenn Schröck nochmal kommen muss, uns die weiter um die Ohren haut. genau. Und wir haben quasi ihm auch Vorschläge gemacht, deswegen können wir jetzt noch nicht genau betiteln, was er nehmen wird, weil wir gesagt haben, komm, dann darfst du auch wählen.
Aber allerdings nur aus zwei.
Genau, aber aus zwei Filmen kann er wählen, weil er kennt auch einfach zu viel, es war auch sehr schwer, was zu finden, was man ihm schnell zur Verfügung stellen kann, was er noch nicht hat. Und zwar möchtest du mal den ersten.
Ja, ich hatte dann auf seiner Watchlist tatsächlich einen Film gefunden, den ich kenne und den er nicht kennt. Das war sehr verwirrend. Und zwar geht das in die Anime-Richtung. Und zwar ist es The Garden of Words, der Film, den Makoto Shinkai vor Your Name gemacht hat.
Genau.
Ein relativ kurzer Film nur, aber ähnlich wie Your Name wirklich fantastisch. Also schauen wir mal, vielleicht wird er das, ja?
Ja, also dauert irgendwie 45 Minuten, glaube ich, nur in Anführungszeichen. Aber ja, wer Your Name gesehen hat, sollte ja wissen, was der Mann für abliefern kann. Also der wird wahrscheinlich qualitativ, ich kenne ihn noch nicht, also wenn Schröck ihn wählt, müsste ich noch schnell gucken, aber das ist ja kein Problem. Ja. Wird qualitativ auf jeden Fall hochwertig sein. Ja, das zweite, was wir ihm geben, ist The Lure. Und zwar ist es ein, ja, wie wird er beschrieben, ein Genre-Musical
aus Polen.
War ein Filmfestfilm, meine ich, glaube ich sogar mal. Ja, geht um, es klingt ein bisschen, es ist ein bisschen Ariel die Meerjungfrau in als Genrefilm. Es geht um zwei Meerjungfrauen, die in einem Stripclub anfangen und ja, also das Ganze als Musical und
ja, aber geil.
Es klingt sehr abgefahren. klingt sehr abgefahren, aber er ist auf seiner Watchlist und er soll wirklich sehr, sehr gut sein. Also wir haben ihn auch noch nicht gesehen jetzt, aber das würden wir sonst auch nachholen. Und
im Grunde genommen gewinnen wir alle nur dadurch.
Genau, also ich glaube, das wird auch sehr, sehr, es wäre sehr, sehr gut, glaube ich, wenn, ich habe da einiges halt jetzt mal in letzter Zeit drüber gelesen und steht bei mir auch schon lange auf der Watchlist, deswegen, also ja, ein erwachsenes Ariel-Musical als Genrefilm. Also klingt sehr, sehr spannend und steht, wie gesagt, bei ihm auf der Liste. Also die beiden würden wir ihm geben. Da darf er dann entscheiden. Wir werden das dann noch per Social Media verkünden, was er dann nimmt. Ja, und dann können wir in Episode 9 werden wir dann das erste Mal zu dritt podcasten. Und da sind wir schon sehr gespannt.
Ja, auf jeden Fall. Wie sehr uns der Hass entgegenschlägt.
Ja, wie gesagt, ich glaube wirklich, ja, er hat da wirklich Wadenkrämpfe bekommen beim Watchlist lesen. Ich kann es ja verstehen. Ist ja auch alles richtig, was er sagt. Die Filme, die ja genannt wurden, sind natürlich absolute Klassiker. Und
hätte ich jetzt bei Bubi, Dame, König, Gras aber zum Beispiel gar nicht so sehr gedacht.
Doch, also der wird ja schon sehr, sehr gefeiert. Der soll schon sehr, sehr gut sein. Auch hier, ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn irgendwann mal so halb irgendwie mal gesehen habe, aber wie gesagt, es zählt nicht. Es zählen nur die Filme, wo ich mich erinnern kann. Und das deswegen, ja.
Da kommen halt zwei Sachen zusammen. Ich bin nicht so unbedingt der größte Fan vom britischen Kino und halt Gangsterfilm.
Ja, Gangsterfilm ist ja nicht so deins. Ja.
Naja.
Wir sind jedenfalls sehr gespannt. Wir hoffen, ihr auch. Und dann, ja, wird es unsere Gastpremiere. Und das haben wir auch mal vor, in Zukunft öfters mal zu machen, wenn sich passende Leute finden, gerne. Und ja, und denkt dran, es kommt eine Community-Folge, ne? Habt ihr letztes Mal schon gesagt, für die 10. dann geplant. Mhm. Da werden wir euch dann auch noch rechtzeitig dann, wie gesagt, per Social nerven, dass ihr für uns voten könnt.
Also die Filme werden wahrscheinlich schon in der nächsten Folge stehen, die wir rausgesucht haben. Und dann können wir es ja auch ankündigen. Und dann kann man sich ja schon mal überlegen, welche beiden Filme wir uns reinziehen sollen.
Ganz genau. Also behaltet Twitter im Auge und dann spätestens nach der nächsten Episode findet ihr dann auch das Voting. Werden 4 Filme quasi ins Rennen schicken und ihr dürft uns dann
ärgern
oder eben nicht. Das werden wir dann sehen. Gut, in dem Sinne, wir wünschen euch noch eine hoffentlich nicht zu heiße Woche. Soll ja ein bisschen kühler werden zwischen Teilen Deutschlands, habe ich gesehen, aber nicht in allen. Wir wünschen euch viel Regen. Bless the rains down in Germany und so. Und ja, Entschuldigung, es war. Ihr seid froh, dass ich nicht noch einen Pornowitz am Ende gemacht habe.
The Meme Game is strong.
Ja, ihr schaut auf jeden Fall, ihr wisst jetzt Bescheid, ihr schaut Spring und die Super Babes und dann habt ihr was zu tun.
Jo.
Und bis zum nächsten Cast sagen wir bis dahin.
Tschüss.
Gehabt euch wohl.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
It's a hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.